Dazwischenfunken – vom Bild zum Ton der Revolution. Ein Radioprojekt der Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung in Kooperation mit Radio Frei und der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße. 7 Freiwilligendienstleister haben sich 2 Tage lang intensiv mit der friedlichen Revolution und der Besetzung der Stadtsicherheit in Erfurt beschäftigt. Der folgende Beitrag ist das Ergebnis dieses spannenden Workshops. Ihr hört zuerst ein kurzes Interview mit Dr. Jochen Voigt, dem Leiter der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße, über die Konzeption der Ausstellung.
Wir befinden uns hier auf dem Domplatz in Erfurt in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße. Dort sind wir mit dem Leiter der Gedenkstätte Dr. Jochen Voigt verabredet. Er stellt uns das Konzept der Gedenkstätte, Ausstellung und des Kubus vor.
Die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße ist eigentlich eine Mischung aus Museum und Gedenkort. Also einerseits gibt es bei uns eine Ausstellung zur Zeitgeschichte, die heißt Haftdiktatur Revolution, Thüringen 1949 bis 1989. Da geht es ja im Grunde um die DDR und um die Diktaturseite der DDR. Und wir zeigen hier, weil das früher auch ein Gefängnis war, wo die Staatssicherheit, also der Geheimdienst der DDR, das Sagen hatte, zeigen auch eine Etage mit Zellen, wo man den authentischen Ort, den Knast Andreasstraße kennenlernen kann. Aber wir zeigen eben auch, und das ist auch ja, der positive Aspekt des Hauses, dass während der Friedlichen Revolution 1989 die Stasi hier in Erfurt von den Bürgerinnen und Bürgern besetzt wurde. Und das war eben auch in der Andreasstraße. Und hier hat sozusagen ein Meilenstein der Friedlichen Revolution stattgefunden. Diese beiden Aspekte, Unterdrückung und Befreiung, die zeigen wir hier im Rahmen unseres Hauses.
Das Gebäude, in dem sich die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße befindet, wurde 1878 in der Kaiserzeit errichtet.
Es waren ja 2 Gebäude, die damals Ende des 19. Jahrhunderts hier an den Domplatz rangebaut wurden. Ein Gerichtsgebäude und ein Gefängnisgebäude. Da werden die Leute verurteilt, daneben warten sie auf ihr Urteil. Also das würde man heute Untersuchungshaftanstalt nennen. Damals hieß das Gerichtsgefängnis. Es ist eine Haftetage erhalten im zweiten OG, die auch im Grunde das wichtigste Exponat unserer Ausstellung darstellt. Das sind Zellen, die allerdings keine Einrichtung mehr haben, leere Räume, die wir versucht haben, inhaltlich zu füllen, aber ganz behutsam zu füllen, damit der authentische Ort also nicht überformt wird.
In der Kaiserzeit und der Weimarer Republik sind in den Zellen Untersuchungshäftlinge untergebracht worden. Ab 1952 ändert sich der Inhaftierungsgrund für viele Häftlinge grundlegend.
Also nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, passiert hier in der Andreasstraße was Bemerkenswertes. Es wird nicht einfach ein normales Gefängnis weitergeführt, wie in den politischen Systemen davor. Das ist überhaupt die Frage, wie normal das vorher auch war. Also gerade zur Zeit des Nationalsozialismus. Eine ganz neue Dimension des Unrechts kam eben zu DDR-Zeiten hier in dieses Haus hinein, nämlich als die Staatssicherheit, der Geheimdienst der DDR hier eingezogen ist. Das war Anfang der 50er Jahre. Und dieser Geheimdienst, die Stasi, hat hier in 2 Etagen Männer und Frauen eingesperrt. Über 5000 Männer und Frauen in all den Jahren, die keine Kriminellen waren, sondern die sich gegen den Staat irgendwie verhalten haben. Und das ist der Grund, warum wir hier diese Gedenkstätte haben, weil wir an die politischen Häftlinge in der SED-Diktatur erinnern wollen.
Besonders geht es um das Gedenken politisch Unterdrückter der DDR. Doch ein anderes Gebäude stellt das Wahrzeichen der Gedenkstätte dar.
Was das Wahrzeichen ist, dann tue ich mich leichter. Dann würde ich sagen, das ist der Kubus der Gedenkstätte, der moderne Anbau an das alte historische Gefängnisgebäude. Den haben wir nämlich ganz am Anfang, als wir hier angefangen haben, die Ausstellung uns auszudenken, ja, haben wir den kreiert. Also der Architekt, Stadermann aus dem Eichsfeld, der hatte schon die Idee, so einen modernen Würfel hier hinzustellen, der verspiegelt ist, der schwarz ist. Der Kubus ist einerseits ein Veranstaltungsort, andererseits ist er ein Denkmal für die friedliche Revolution in Thüringen. Wir haben mehrere hundert Fotos vom Herbst 89 von den Demonstrationen in Thüringen zusammengesammelt und Freibeuter haben im Grunde genommen die Collage erstellt aus den ganzen Fotos und haben einen Zeichner, Simon Schwarz, diese Fotos verfremden lassen und daraus entstand diese 40 Meter lange Darstellung. Es ist der größte Comic Thüringens, sage ich manchmal. Ich glaube, jeder, der kommt, der erkennt sofort den Gedanken dahinter, dass es eine Geschichte erzählt. Wenn man reinkommt bei uns in die Gedenkstätte, sieht man den Anfang der Geschichte, wie die Leute so im Raum rumstehen, etwas unentschlossen. Und wenn man dann rumgeht um den Kubus, merkt man, dass aus diesen unentschlossenen Leuten Akteure werden, die auf die Straße gehen, demonstrieren. Und ganz am Ende auf der Südseite vom Kubus, das ist die Seite, die man auch sieht, wenn man vom Domplatz sich uns nähert, da ist dann das Ereignis, was mit dem Haus zu tun hat, dargestellt. Also die Besetzung der Stasi am 4. Dezember 89. Ja, und so schließt sich der Kreis. Das ist der Kubus.
Das war das Interview mit Jochen Voigt und wir hören jetzt ein zeitgenössisches Lied. Einige von euch werden es wiedererkennen. Und zwar von City am Fenster. Das war von City am Fenster und im Interview wurde gerade eben über die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße geredet. Besonderen Wert legen wir in unserer Sendung aber auf den Kubus der Friedlichen Revolution, der im Interview von Herr Voigt bereits ausführlich beschrieben wurde. Die Begebenheiten der Friedlichen Revolution haben wir aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Neben einem Nachrichtenticker gibt es eine Beschreibung der Graphic Novel auf dem Kubus und wir führten darüber hinaus auch ein Interview mit dem Zeitzeugen Wolfgang Musigmann. Zwischendurch schildert er in dieser Sendung die Ereignisse der Friedlichen Revolution aus seiner Sicht.
Also, ich bin Wolfgang Musigmann. Von meiner Ausbildung her bin ich Diakon. Das ist ein kirchliches Amt und gleichzeitig bin ich Diplom-Sozialpädagoge. Ich bin 59 Jahre, das heißt, dass ich in der Deutschen Demokratischen Republik geboren und sozialisiert bin, dort gelebt habe. Und ich habe die politische Veränderung 1990 aktiv mitgestaltet, hier in Erfurt. Ich lebe seit 1979 in Erfurt. Ansonsten bin ich kirchlicher Mitarbeiter und bin der zuständige Mitarbeiter für die offene Arbeit Erfurt.
Den Beitrag über den Kubus der Friedlichen Revolution haben wir in 4 Teile, für jede Seite ein, aufgeteilt. Einsteigen tun wir aber schon gut ein Jahrzehnt früher mit dem Aufkommen der Friedensbewegung in der DDR.
Die Nachrichten vom 8. November 1981.
In der DDR wurde heute der Beginn der diesjährigen Friedensdekade eingeläutet. Der Bund der Evangelischen Kirchen der DDR, kurz BEK, stellte dazu thematische Schwerpunkte vor, darunter Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Im Rahmen der Friedensdekade werden wieder zahlreiche Veranstaltungen ausgerichtet. Dabei wird thematisiert, inwieweit der offizielle staatliche Pazifismus den Forderungen der Bevölkerung gerecht wird.
Kubus, Seite 1. Viele Menschen stehen allein, gehen ihren Tagesgeschäften nach. Ein Punk wendet sich der Masse ab. Ein alter Mann, alleine in der Menge, trägt ein SED-Abzeichen. Ein junges Paar mit Kinderwagen zieht an ihm vorbei. Im Hintergrund hat sich ein Arbeiter die Zeitung Das Volk locker unter den Arm geklemmt.
Die Nachrichten, 8. Mai 1989.
Nach den gestrigen Kommunalwahlen in der DDR wurde das offizielle Ergebnis als Wahlbetrug enttarnt. Wie Wahlbeobachter im ganzen Land bekannt gaben, ist das propagierte Wahlergebnis von 98,85% offenbar eine gezielte Fälschung.
Ich glaube, die Kommunalwahl im Mai 1989 war ein Grund dafür, dass es auch im Herbst zu dieser friedlichen Revolution gekommen ist. Und zwar deswegen, weil erstmalig in der DDR nachgewiesen werden konnte, dass die staatliche Wahlkommission, die aus hauptsächlich SED-Menschen bestand, beschissen hat. Wie ist das zustande gekommen? Es ist so zustande gekommen, dass es in Berlin die Umweltbibliothek gab und andere besondere Kreise, auch Kreise, die sich sozusagen damit beschäftigten, wie man die DDR verbessern kann. Und da wurde der Plan entwickelt, dass man in die Wahllokale geht bei der Kommunalwahl und sich die Stimmenauszählung aufschreibt und dann vergleicht, ob das stimmt. Man muss wissen, dass wie heute Wahlen in der DDR auch öffentlich waren. Und dass man bei der Wahlauszählung dabei sein konnte. Und es gab die Verabredung, dass wir immer mit zwei Menschen in Wahllokale gehen und diese Auszählung uns anhören und dann die Zahlen aufschreiben. Wir haben uns dann abends getroffen und haben die Zahlen, die wir in 27 Wahllokalen aufgeschrieben haben, es gab über 200, zusammengerechnet. Und wir hatten mehr Nein-Stimmen, als sie am nächsten Tag für die 200 noch was Wahllokale veröffentlicht worden sind. Und diese Sache gab es auch in Berlin und in anderen größeren Städten.
Das war das Lied Halte durch von Freigang, einer Band, die auch zu DDR-Zeiten gespielt haben. Und wir hören jetzt den zweiten Teil, also die zweite Seite des Kubus.
Kubus, Seite 2. Eine junge Frau geht mit einer Kerze in der Hand an einem Baum vorbei. Daran angeschlagen ein Zettel, ein Gedicht von Günter Sattler.
Was für ein Leben, was für ein Leben. Wo die Freiheit tot geboren, wo scheint alles verloren. Was für ein Leben. Wo die Wahrheit zur Lüge wird, wo der Falsche das Zepter führt. Was für ein Leben. Wo Träume sterben, wo nichts mehr ist zum Verderben außer Scherben. Was für ein Leben. Wo alte Männer regieren, wo noch Menschen an Grenzen krepieren. Was für ein Leben. Wo man seinen Nachbarn nicht mehr traut, wo man nicht mehr aufeinander baut. Was für ein Leben. Wo man nicht mehr der sein darf, der man ist, wo man so schnell vergisst. Was für ein Leben, wo es für weniger alles gibt, wo der Kleine keinen Ausweg sieht. Was für ein Leben, wo die Angst den Alltag bestimmt, wo das Ende kein Ende nimmt.
Die Nachrichten, 30. September 1989.
Etwa 200 Menschen versammelten sich heute in Arnstadt zu einer Demonstration. Dazu hatte der Arnstädter Günter Sattler aufgerufen. Die Demonstration verlief friedlich, ein geplanter Polizeieinsatz wurde kurzfristig gestoppt. Für den 7. Oktober wurde eine weitere Demonstration angekündigt.
Neben einer Menschenkette nehmen die Leute dicht gedrängt in einem Kirchensaal Platz und lauschen dem Gesang eines Musikers.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich.
Die haben die Rolle gespielt, dass eher Menschen im Alter von Mitte 40 und aufwärts diese Form gesucht haben, um ihren stillen Protest zum Ausdruck zu bringen. In Erfurt wurde das Friedensgebet 1978 installiert. Da gab es die Entwicklung, dass in den Schulen der DDR das Fach Wehrkunde eingeführt worden ist. Das war ein Fach, wo irgendwie die Schüler lernen sollten, wie man die DDR gut verteidigt und also dass die Ostwaffen gute Waffen sind und die Westwaffen schlechte Waffen, so ein Zeug. Und es gab auch so einen praktischen Teil, wo es so Wehrübungen gab. Und daraufhin haben Menschen hier in Erfurt gesagt, also wir können das nicht verhindern. Es gab da viele Proteste, auch von der Kirche, dass das nicht eingeführt werden sollte. Die DDR hat es eingeführt und daraufhin haben dann mehrere Frauen hauptsächlich gesagt, wir beten dann einmal die Woche für den Frieden, weil sie keine andere Möglichkeit gesehen haben.
Nicht nur in der Kirche geht es um Frieden. Auch bei The Electric Beat Crew mit Peace and Harmony dreht es sich um Frieden, ja, und Harmonie.
Let's realize the desire. Peace. Kubus, Seite 3.
Zu Zum wöchentlichen Friedensgebet in Erfurt kamen gestern tausende Menschen auf den Domplatz. Zusätzlich zum gemeinsamen Gebet wurden politische Forderungen laut. Unter den Parolen der Menge waren unter anderem Demokratie jetzt oder nie und Stasi in die Produktion zu hören. Die Demonstration blieb friedlich.
Außerhalb der Kirche hat sich eine riesige Menschenmenge versammelt und halten Plakate und Schilder nach oben. Daneben stehen drei Polizisten mit Schlagstöcken und gepanzerten Uniformen ausgerüstet. Bedrohlich stehen sie über der Menge und beobachten passiv das Geschehen. Während viele Menschen bereits ausreisen, setzen sich andere für Veränderungen im Land ein. Die SED sieht sich gezwungen, erste Forderungen nachzugeben.
In Erfurt war das so, dass, glaube ich, Anfang Oktober die erste Demo war. Das haben hauptsächlich Schüler der Predigerschule gemacht. Das war so eine kirchliche Ausbildungsstätte. Ich sage mal, es waren vielleicht 80 beim ersten Mal, beim zweiten Mal waren es 200. Und dann gab es so einen Sprung, da wurden es gleich ein paar Tausend. Und der Vorläufer dieser ersten Demonstration war der 7. Oktober in der Kaufmannskirche. Da haben Menschen aus dem evangelischen Kirchenkreis, zu dem ich gehört habe, einen Gottesdienst gemacht zum 40. Jahrestag der DDR. Dieser Gottesdienst war so gut besucht, dass wir den zweimal gemacht haben. Das gab es, glaube ich, seit der Reformation nicht mehr. Und in der Kirche hat es so gekribbelt. Und der Unterschied zu der Zeit vorher und zu dem Punkt dann ab 7. Oktober war, dass wir nach dem Gottesdienst auch ein freies Mikrofon hingestellt haben, wo Leute einfach sprechen konnten. Und da sind Leute ans Mikrofon gegangen und haben gesagt, ich heiße so und so. Und bis dahin hat man das nicht gemacht, dass man seinen Namen so gesagt hat. Man war da eher zurückhaltend. Also es gab ein neues Bewusstsein. Und wenn wir Macher des Gottesdienstes gesagt hätten, wir gehen jetzt auf den Anger und demonstrieren, dann wären die Leute einfach mitgegangen. Also irgendwie hatten die Nase voll von dem System. Wir haben das nicht gemacht, weil die Abteilung Inneres uns, die evangelische Kirche, gewarnt hat, wenn wir mit den Leuten auf die Straße gehen, würde man das mit Gewalt verhindern. Und relativ schnell war es so, dass wir das nicht nur von einer Kirche aus gemacht haben, von der Lorenzkirche, sondern die Kaufmannskirche ist noch dazugekommen, Predigerkirche und Wigbertkirche, also vier Kirchen in der Innenstadt, die alle voll waren. Und dann gab es so einen Sternmarsch irgendwo hin und dann liefen die Menschen zusammen zum Domplatz. Und am Domplatz auf den Stufen gab es dann immer so eine Art Kundgebung, wo manche sich angemeldet haben und dann gab es da auch ein freies Mikrofon. Es war, sage ich jetzt mal, eine tolle Stimmung. Es hat irgendwie gekribbelt.
Die Demonstrationen finden thüringenweit in Erfurt, Weimar, Jena, Gera und Suhl statt. Die Stimmung wird ausgelassener, die Menschen mutiger, die Plakatsprüche bestimmter. Kubus, Seite 4. Die Ereignisse überschlagen sich. Während viele Menschen die Grenzen im Westen passieren, besetzen mutige Erfurter Bürger die Bezirksverwaltungen der Staatssicherheit und bewahren die gesammelten Akten vor der Vernichtung. Ein abgestellter Müllwagen der Stadt versperrt die Ausfahrt der Behörde und verhindert den Abtransport der Akten durch Fahrzeuge des Ministeriums für Staatssicherheit.
Die Nachrichten. 4. Dezember 1989.
Die Stasi-Bezirksverwaltung Erfurt wurde heute durch hunderte Erfurter Bürger besetzt. Maßgeblich beteiligt an der Besetzung und Bewachung des Geländes sind auch politische Frauenbewegungen. Offenbar versuchten die Bürger, die Aktenvernichtung durch das Amt für Nationale Sicherheit zu stoppen. Das Amt für Nationale Sicherheit ist nach der Umbenennung die neue Bezeichnung für das frühere Ministerium für Staatssicherheit. Auch in weiteren Städten kam es heute zu Gebäudebesetzungen der Stasi, unter anderem in Rostock und Suhl.
Ich glaube, dass die Macht der SED zu Ende ging. also in Wirklichkeit als die Staatssicherheit besetzt worden ist, weil die Staatssicherheit das Machtorgan der SED war, die sozusagen auch mit brachialen Mitteln Sachen durchsetzen konnte. Und das war Anfang Dezember, da ist mir das klar geworden, also das ist vorbei mit der SED. Aber in Wirklichkeit muss ich heute sagen, dass es mit der Maueröffnung schon vorbei war. Und eigentlich in der allergrößten Wirklichkeit mit den großen Demonstrationen in Leipzig und in den anderen Städten. Also als dann sozusagen hunderttausende Menschen den Mut hatten, auf die Straße zu gehen und nicht geschossen worden ist. Weil das sozusagen so im Widerspruch zu dem stand, was bisher in der DDR möglich war, dass ich mir nicht vorstellen kann, heutzutage rückblickend, dass man das hätte nochmal zurückdrehen können.
Neue Forderungen werden laut. Die Bevölkerung setzt sich für die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten ein.
Dieser Radiobeitrag ist entstanden im Rahmen
des FSJ Kultur und des BFD
Projektes
und Radio Frei
und der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße
unter der Leitung von
Felix,
Andrea
und Aaron.
Mitgearbeitet haben außerdem
Mascha,
Janine,
Bernhard
und Simon.
Wir hoffen, die Sendung hat euch gefallen
und vielen Dank fürs Zuhören.
Ihr wart super.
Yeah.
Dazwischenfunken.
Vom Bild zum Ton der Revolution.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Auf Wiedersehen.